Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich mal, da zu sein. Es ist schon ein langjähriger Versuch vom Silas. Ich kann mir dann sagen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Ich bin Pastor in der GVC in Bassersdorf. Ursprünglich habe ich mal Stahlbau gelernt, Hallen, Brückenbau beim Baltensberger. Und habe dann das Theologiestudium angefangen, bin vor 6 Jahren in die GVC-Bewegung gekommen. Und ich freue mich, dass wir heute da sind und ich möchte in ein Thema einsteigen. Und das heisst Momentum des Allmächtigen. Wir werden ein bisschen Kirchengeschichte schauen, aber auch noch ganz persönlich in unser Leben hier. Von so einem Momentum. Und Momentum bedeutet den genau richtigen Augenblick. Genau der Moment, wo sich etwas bewegt und verändert tut. Der richtige Moment. Und vielleicht im Alltag kennen wir das Gegenteil. Der genau falsche Augenblick, wenn der Lehrer vom Pult anschaut und dich sieht. Irgendein Zeichen machen. Genau der Augenblick, wo der Chef zur Tür einkommt und du denkst, Mann, in diesen 8,5 Stunden, warum immer genau dann kommt der Chef rein? Oder du hast schon 100 Mal ein Menü gekocht, und du hast Gäste und genau dann klappt es wieder nicht. Wir kennen so Momentum, aber im Gegenteil. Wir möchten heute aber mal etwas Positives anschauen. Den Fokus auf diese Sachen haben, die gelungen sind. Und wenn man zurückschaut, sehen wir ganz viele verschiedene krasse Momentums in der Weltgeschichte. Erfindung vom Buchdruck oder der erste Verbrennungsmotor. Die Landung auf dem Mond. Es hat schon ganz viele so verrückte Momente gegeben. Ein Moment, der mir in der letzten Zeit ein bisschen nachgegangen ist, ist nicht mega aktuell, aber ich finde es auch spannend, ist Berlin 1936. Da hat es einen Läufer gehabt, den Jesse Owens. Und wo der Trainer gefragt hat, nimmst du teil an dieser Olympiade, hat er gesagt, da mache ich nicht mit. Ich möchte nicht in einem Regime antreten, das dunkelhäutige und jüdische Leute so diskriminiert. Der Trainer musste ganz Überzeugungsarbeit leisten und Jesse Owens ist dann an die Olympischen Spiele und er hat die 4 Disziplinen mitgemacht. Im Weitsprung, 200 Meter Lauf, 100 Meter Staffel und meine Lieblingsdisziplin, 100 Meter Lauf. Und in allen 4 Disziplinen ist er zuoberst oben auf dem Podest. In allen 4 Disziplinen war er am besten, der schnellste und am weitesten gekommen. Er hat Geschichte geschrieben. Ganz ein verrücktes Bild. Mir ist es sehr, sehr nahe gegangen. Und ich möchte mit euch heute in so ein Momentum hineingehen von der Bibel, wo auf den ersten Blick überhaupt nicht so aussieht, wo eher ernüchternd ist und vielleicht auch nicht unbedingt der schönste Predigttext, den man jetzt eingeladen wird. Zwar geht es in dieser Szene um den Stephanus und die erste Kirche. Wir hatten jetzt gerade so eine Jesus-Serie gehabt und irgendwann war es einfach so, dass Jesus wieder zurück ist. Und die Kirche hat am Anfang eine schöne Zeit gehabt. Die haben es gut gehabt, das heisst, täglich sind dazugekommen. Die sind nicht mehr nachgekommen mit Anbauen. Es hat dann ein bisschen Konflikt gegeben unter einer verschiedenen Kultur und sie haben gesagt, wir brauchen Leiter. Starke, gute Leiter. Gefüllt von Autorität. Und der Erste, der es gewählt hat, ist der Stephanus. Das heisst, die Kraft Gottes war in ihm hinein. Das war ein eindrücklicher, starker Leiter. Der hat etwas bewegt. Das heisst, grosse Zeichen und Sprachen hat er gehalten. Und dann ist so ein Moment, wo er in ein Streitgespräch verwickelt worden ist. So eine harmlose Diskussion. Und auf das Mal wird sie ein bisschen angeregter, dann kommen falsche Beschuldigungen. Und er befindet sich auf das Mal vor einem Gericht. Auf einmal muss er sein Leben verteidigen, sein Glauben und alles, wofür er steht. Und dann kommt eine riesige Verteidigungsrede. Er fängt dann gerade mal bei Adam und Eva an und geht da komplett durch. Und nachher heisst es, je länger das die Leute ihm zugelassen haben, desto hassiger sind sie geworden. Ich hoffe, das ist heute nicht so. Zum Glück hat es keinen Stein mehr rundherum. Oder die sind irgendwie wütig gewesen. Und dann hat es Momente, wo sie angefangen haben, Steine ergreifen und auf den Stephanus schiessen. Sie haben ihn angefangen zu steinigen. Ganz ein verrückter Moment, die Jungkille. Gerade so schön im Wachs, eigentlich ein super Augenblick. Und jetzt geht das alles zusammen. Wir tauchen ein in die Apostelgeschichte, Kapitel 8. Und da wird der Paulus vorgestellt, der Obermissionar. Aber in dem Moment war es noch nicht. Saulus war mit der Steinigung von Stephanus völlig einverstanden. Noch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen und zerstreuten sich in die Landbezirke von Judäa und Samaria. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn eine große Totenklage hielten. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen fortschleppen und in Gefängnisse werfen. Was für ein Tiefpunkt. Es ist völlig verständlich, dass eine so eine junge Glaubensgemeinschaft erst gerade in den Anfängen so verstreut wird, einfach untergeht im Laufe der Zeit, versiegt und verschwindet. Das Gegenteil ist passiert. Im nächsten Vers heißt: Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Das pure Gegenteil. Also jetzt hat man die vertrieben, gehofft, es versandet, die Irrlehre über den Christus. Und jetzt, je mehr das man die vertrieben hat, desto schneller sind sie gewachsen. Überall, wo sie hinkommen, erzählen sie die Botschaft. Und das Gegenteil ist passiert. Man hat wollen, etwas zerbrechen, aber jetzt ist es erst recht aufgerichtet worden. Es heisst, nach ein paar Jahren später, ich habe das um ein Kirchengeschichtsbuch zusammengefasst, Kirchenhistoriker schätzen die Zahl der Christen 200 Jahre nach der Vertreibung aus Jerusalem auf etwa 30.000, was 2-3% der Gesamtbevölkerung ausmachte. Kaiser Decius duldete lieber einen Gegenkaiser als einen christlichen Leiter. Das sind zahlenmässig noch nicht sehr viele Leute, ein paar Prozent von dem römischen Imperium. Aber dass es gelangt, dass ein Kaiser sagt, ich dulde lieber einen Gegenkaiser in der römischen Revolution, wie ein Bischof, also ein christlicher Leiter in Rom. So einen Einfluss, so einen Power haben die paar wenigen Leute gehabt. Zwei Generationen später sagt ein Kaiser, ich dulde lieber einen Gegenkaiser, wie nochmal so eine Persönlichkeit wie der Stephanus. Mich hat das bewegt, zu sehen, wie Gott kann Geschichte schreiben. Und ich habe gemerkt, wenn ich durch die Kirchengeschichte schaue, sehe ich bei so einem Momentum von Gott auch immer drei Sachen in der Kirche, und bei den Gläubigen. Das erste ist Bereitschaft. Bei diesen ersten Christen hast du keine Predigt müssen halten über Verbindlichkeit von Gottesdienstbesuch oder über den Zehnte. Mann, die haben ja schon alles gegeben, die haben ja gar nichts mehr gehabt. Versteht ihr? Eine Wahnsinnsbereitschaft. Sie sind innovativ gewesen. Das Strassensystem der Römer war so gut ausgebaut wie noch nie in der Weltgeschichte. Sie sind schnell vorangekommen mit ihren Missionsreisen, auch mit Schiff. Koine, die griechische Sprache, überall hat man es verstanden. Jetzt können Leute aus Samaria mit Menschen von Sizilien reden. Kein Problem mehr gewesen. Sie haben etwas ganz Spezielles in Umlauf gebracht, Evangelien. So kurze Schriften, die einfach die letzte Stunde von Jesus beleuchten, nicht lange Biografien und weiss ich was, sondern Evangelien, wo ein Jesus vorgestellt wird. Wenn er stirbt und wieder aufersteht. Und sie haben sich verbreitet und sind gewachsen und gewachsen. Eine höhere Bereitschaft und Innovation gehabt. Und das Zweite, sie haben einen tiefen Glauben gehabt. Einen tiefen Glauben. Sie haben geglaubt, dass Jesus Christus wahrhaftig gelebt hat. Sie sind ihm begegnet. Dass er wirklich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Sie haben geglaubt, dass jeder, der die Botschaft annimmt, das Kind von Gott sein darf. 1. Johannes 1,12. Sie haben geglaubt, dass Gott die Menschen so liebt, dass er alles für sie hergegeben hat. Damit jeder, der das glauben darf, nicht verloren geht, sondern ewig darf bei Gott sein. Sie waren 100% überzogen von dieser Botschaft. Wenn wir weiter in so Momentum anschauen, ist es mir wichtig zu sagen, es geht mir nicht um Leistung. Es geht mir da nicht darum, dass irgendwelche Leistungen erbracht werden müssen. Es geht um Bereitschaft. Nicht darum, dass wir einfach noch mehr und noch mehr machen und jetzt überlegen, wo könnte ich noch ein bisschen mehr machen, sondern dass wir abtauchen und Gott kennenlernen, in seinem Wirken hinein. Wo ist er dran? Ich möchte in die Gegenwart kommen. Das Momentum in der Gegenwart. Und das fällt mir persönlich schwer. Ich bin seit 7 Jahren berufstätig als Pastor. Und man wünscht sich nach so einer Zeit deutlich mehr, auch ich in meinem Leben. Ich wünsche mir, ich könnte in meine Gemeinde schauen und würde sagen, ich sehe da einen Haufen Leute, die ich vor 3 Jahren noch nie gesehen habe. Und ich wünsche mir, ich würde Zeichen und Wunder erleben, wie sie es hier in der Apostelgeschichte haben. Ich wünsche mir, so viel mehr zu sehen. Und dann ist es nämlich wirklich ernüchternd. Dann kann es nämlich schwer sein. Wenn du in der Bibel liest und denkst, was da alles abgeht, und du fragst dich, wo ist das Momentum in der Schweiz, dass die Leute wieder in die Kirchen reinströmen. Im Moment hat nichts anderes auf. Eigentlich sollten wir überrannt werden. Wo sind denn die? Verstehen die? Das regt mich nämlich auf. Ich habe dann einen Kollegen angefragt, ob er mir ein Video senden kann. Das sagst du ernst. Er ist Leiter von AVC. Das ist Organisation, die überall auf der Welt Menschen unterstützt, die wirklich in Not sind, die Hilfe brauchen, teilweise ein Ort, wo das Evangelium kaum oder noch nie oder schon lang nicht mehr gehört haben. Und sie erleben im Moment gegenwärtig so ein Momentum.
Ja, Kirchenbau oder Menschen für Jesus gewinnen im 21. Jahrhundert ist in der Schweiz vielleicht nicht immer so einfach, wie man es denkt, aber es ist möglich. Wenn man schon nur in den Orient schaut, dann glaube ich, es ist möglich aufgrund von einer oder von mehreren Bibelstellen. Aber eine Verheißung, die uns Gott gibt, ist im 1. Korinther 9,19. Der Paulus sagt von sich selber, er sei früher ein extrem religiös getriebener Typ gewesen. Er hat sich aber in seiner Freiheit entschieden, sich zum Diener und zum Sklave von allen Menschen zu machen, um möglichst viele Seelen für Christus zu gewinnen. Wenn man in den Orient schaut, schauen wir auf Syrien. 1400 Jahre ist das Evangelium verschlossen gewesen. Du hast das Evangelium dort nicht hergebracht. Wer das Evangelium dort hergebracht hat, hat es unter Umständen mit einem teuren Preis mit seinem Leben bezahlt. 1400 Jahre ist es verschlossen gewesen. Und dann kommt der arabische Frühling, kommt absolute Not, kommt etwas, wo die Menschen wie mit einer geballte Kraft von Leid mit einer Faust in den Magen auf den Boden bringt und die Menschen fangen an auf Ground Zero, was eben der Mensch macht, er fängt auf Ground Zero an in einer Zeit von der Hoffnungslosigkeit zu Gott rufen. Und wenn sie schon am Rufen sind, ob es jetzt wegen Krieg ist oder ob es wegen Corona ist und es wird wahrscheinlich leider werden und die Chance wird gross werden oder zunehmen, dann ist es wichtig, dass du und ich, dass wir Gewehr bei Fuß da sind und dann eben uns bewegen. Dass wir Hoffnungsträger sind. Jesus hat gesagt, solange ich bei euch bin, bin ich das Licht von dieser Welt. Wenn ich aber gehe, dann sind ihr das Licht von dieser Welt. Und jetzt, wenn wir Licht von dieser Welt sind. Wir haben in Syrien, im Flüchtlingscamp in der Türkei, haben wir für syrische Flüchtlinge, wir haben sie besucht, wir haben ihnen gedient, wir haben für sie gebetet, wir haben ihnen zugelassen, wir haben hektoliterweise Tee getrunken, wir haben Kuchen gebracht und die Story zum 10. Mal zugelassen. Und was das Momentum da war, wo sie das Vertrauen gewonnen haben in uns, haben wir angefangen, das Evangelium in ihre Herzen hineinzupflanzen. Sie sind zurück auf Kobane. Der Bürgermeister hat den grossen Unterschied in ihrem Leben gesehen und hat uns gesagt, vor 100 Jahren haben wir alle Christen aus dem Land rausgekickt, bei uns aus der Stadt rausgekickt. Seit 100 Jahren ist der Segen von Gott fort. Kommen zurück in unser Land, in unsere Stadt, in unsere Region, bauen die Kirche, bauen die christliche Schule, geben uns Essen, helfen uns in der Medizin, bis so gut, kommen einfach zurück. Wir brauchen den Segen von eurem Gott. Ist das eine Zusage? Wir haben es schlussendlich gemacht. 85'000 Brot werden jeden Tag in Kobane in der Region verteilt. Mit einem QR-Code hinten drauf. Zum Teil mit Arabisch. Du kannst also das Neue Testament auf Arabisch und auf Kurdisch lesen. Wir haben das erste christliche Radio gegründet in Kobane. Wir haben die erste christliche TV-Studio eröffnet in Kobane, erreichen durch das viele Menschen mit dem Evangelium, wo Hoffnung macht. Wir haben eine fahrbare Klinik mit Ärzten unterwegs, eine Stelzenklinik, wir haben ein Dialysezentrum dort, etc., etc. Es ist nur möglich gewesen, weil wir ihnen gedient haben. Und Jesus sagt, der Diener, der höchste, der grösste von uns soll der Diener von allen sein. Was meint er? Du kriegst einen super Titel, indem du Doktor, Professor, Theologie, Apostel, Prophet bist. Nein. Einzig und allein sagt er, wenn du dienst, dann gebe ich vom Himmel her dir jegliche Vollmacht, Autorität, Schmiere, Salbe zum Land hinein und das Königreich von Gott gross machen. Ich will dich ermutigen. Es ist möglich, im 21. Jahrhundert Kirchenbau im der Schweiz zu machen, wie es im Orient passiert, aber liebt Menschen ins Reich Gottes hinein, dient ihnen, und wenn es 100-mal dienen ist, dann ist es halt so, aber es ist wert, wenn eine Seele dafür gewonnen wird, und es werden mehrere Seelen gewonnen werden. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir die Zeit nutzen, Menschen, die verunsichert sind, dass wir ihnen Sicherheit geben. Wie gesagt, wir sind das Licht dieser Welt. Lass uns mal richtig deftig, fett scheinen und sie auf den Jesus herweisen. Also, es kann dir nichts Schlimmeres passieren, als nicht zu gehen und nicht zu erleben, dass Menschen auch in der Schweiz offen für das Evangelium sind. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen, und lass mich noch etwas sagen, etwas, was ich vergessen habe. In all meinen Jahren, wo ich Christ bin und in der Mission unterwegs bin, habe ich immer wieder gesehen, Gott handelt nicht aufgrund von Mitleid, sondern aufgrund von Glauben. Not treibt häufig die Menschen auf die Knie, dann fangen sie an zu beten, und im Gebet, in der Kommunikation, bewirkt das in unserem Herz Glauben. Und wenn der Glaube richtig fest und satt ist, wie Matthäus 18, 19, wenn man sich eins macht und betet, wird Vater im Himmel hören, Vater im Himmel wird geben, warum sie gebetet haben. Und wenn der Glaube da ist, dann sieht man, Gott seinen Arm ausstreckt, durch seinen Heiligen Knecht Jesus zu Zeichen und zu Wunder. Das ist das, was ich jede Woche höre, aus dem Orient raus, sei es Türkei, sei es Griechenland, sei es Syrien, sei es Irak, egal. Aber lass es uns jetzt in der Schweiz tun. Good luck, alles Gute, und greater things are yet to come. Das definitiv. Ciao zusammen.
Ja, was für eine Kanone. Das hast du ernst. Also er hat gleich viel Text in dem Video, wie ich in meiner ganzen Predigt. Aber ich habe es mega inspirierend gefunden. Gott ist dran. An den verschiedensten Orten auf der Welt. Und es gibt ein Momentum, wo er wirken tut. Wo er Sachen verändern kann, wo über Jahrhunderte hinweg keine Missionare reingekommen sind, das Evangelium nicht mehr gehört wurde, da kann Gott Türen auftun. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder erleben in der Schweiz, in diesem Stil. Aber es kann sein, dass es noch lange gehen kann. Aber eins weiss ich 100%, wenn Gott so ein Momentum bewirkt, dann wieder mit Menschen, die Bereitschaft haben, innovativ sind und Glauben haben. 100%. Sie haben Bereitschaft gehabt, auf Kobane zu gehen. In Städten, wo im Moment alle rausrennen, sind sie rein. Sie waren innovativ mit Hilfsmitteln, mit Brotbacken, mit Krankenstationen und dem Evangelium. Sie haben Glauben, dass Gott Grosses tun kann. Und ich wünsche mir, dass ich dir rein zwecke, dass Gott Grosses tun kann. Dass wir wieder hungrig sein dürfen auf mehr von Gott. Sascha sagt, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist nicht zu gehen und nicht zu erleben. Und das habe ich immer wieder erlebt. Im ISCL, im Theologiestudium, sind wir immer am Dienstag auf die Straße mit Menschen geredet. Das war für mich wirklich eine Überwindung. Ich habe das nicht so gerne gemacht. Viele haben das genutzt bei Gebetsspaziergängen und so. Da kommen einem super Ideen, warum du jetzt eben nicht das so ansprechen, was du müsstest, oder? Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das konsequent zu machen. Und ich war erstaunt gewesen, wie viele Menschen bereit waren, um etwas von Gott zu hören. Wie viele Menschen für sich haben beten. Wie viele Menschen sich bedankt haben und gesagt, hey, ich kann jetzt vielleicht gar nicht so viel anfangen mit dem, aber ich habe es gleich eindrücklich gefunden, das mal zu hören. Ich bin immer wie heil davon gekommen, ich bin noch gesund. Und im Alltag dasselbe. Ich habe mein Büro im Stahlbaubetrieb eingerichtet, wo ich früher geschafft habe. Weil ich gesagt habe, hey, ich will nicht den ganzen Tag in der Kirche hocken, ich brauche irgendwie Menschen um mich herum. Und mir tut das gut, wenn ich die Bücher sehe, woran sie sind, sehe, wenn sie rumfluchen sind. Ich bin am Predigt schreiben nebendran. Ich hoffe, es rutscht nicht rein jetzt gerade, aber... Oder das tut gut. Einfach sehen, da sind Menschen dran. Und irgendwie kann man nochmals wieder etwas streuen. Manchmal stehen dann so ein provokativ ein paar Bücher auf dem Tisch liegen oder so. Die einen sind schon recht abgeschumpft, die anderen können reden. Das ist spannend. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir nicht rausgehen und nicht erleben. Ich möchte in die Zukunft kommen und da ganz konkret euch ein bisschen herausfordern, ein paar Fragen stellen auch. Was bedeutet das für dich? Was bedeutet Bereitschaft für dich? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo deine Bereitschaft vielleicht ein bisschen nachgelassen hat? Wo Routine vielleicht ein bisschen zum grauen Alltag geworden ist? Gibt es Sachen, wo du merkst, hey, ich möchte da eine neue Bereitschaft haben? Nochmal neu mich ganz klar Gott angeben. Vielleicht im Bereich Finanzen. Sagen, hey, eigentlich gehört ja alles dir. Was bedeutet Innovation für dich? Und da möchte ich auch die Leiter dieser Gemeinde, den Pastoren, herausfordern. Was ist innovativer Kirchenbau im 21. Jahrhundert? Vielleicht sind ihr da schon sehr gut unterwegs, dann gilt es, das beizubehalten und dran zu bleiben. Vielleicht müssen neue Ideen rausgesucht werden, wenn wir Menschen begeistern können, dass sie in die Kirche kommen. Was ist Innovation in deinem Leben? Ich habe nach der Baustelle gewechselt in die GVC. Ich war in Bossersdorf, Praktikant, ein Jahr, bin auf Winterthur. Und dort habe ich gemerkt, wie rückständig dass ich bin. Wenn ich so in die Stadt gekommen bin, Winterthur, die haben alle Facebook und Instagram gehabt. Und ich habe gedacht, was ist das? Dann haben sie mega auf mich eingeredet, ich brauche das jetzt auch, weil das so der digitale Stammtisch von der heutigen Jugend und so. Wenn du willst wissen, was abgeht, heute kannst du nicht mit Beiz, heute musst du ins Internet. Und die haben mich dann da wirklich bearbeitet, super Argumente gehabt. Und ich habe gedacht, gut, ich mache Facebook. Und dann habe ich das voller Stolz seit dem 9. Tisch erzählt. Und ich habe gesagt, das ist schon lange vorbei. Du musst auf Instagram, Teenies haben das gar nicht mehr. Ich dachte, ja nein, oder? Jetzt habe ich mir da so Mühe gegeben. Und ich habe es dann irgendwann gleich noch geschafft. Aber das Jahr ist dann eigentlich schon mal gewesen. Und ich habe wieder zurück auf Bassersdorf müssen. Und dort habe ich gemerkt, ich bin der Einzige von den Kirchen, der es hat. Oder? Also manchmal probiert man innovativ zu sein und es klappt halt nicht. Aber ich hatte dann einen Unterricht in der Confession, Theologieschule, und habe dort über das Thema Gott und Leid geredet. Alltagsapologetik. Und 3/4 Jahre später, im Zivildienst, kommt ein Arbeiter auf mich zu und sagt, hey, du hast doch da mal etwas gepostet, um was ist dort gegangen? Und dann haben wir über das Thema Gott und Leid angefangen zu reden. Ich dachte, wow, das ist 3/4 Jahr her. Und wenn es sich nur wegen dem einen Gespräch gelohnt hat, dann ist es halt so. Oder? Dann, aber immerhin. Das war jetzt mein Schritt von Innovation. Gewesen. Es kann sein, dass bei dir das Gegenteil der Fall ist, dass du sagst, weiss, ich muss mal abkapseln von all dem Zeug, weil es kann gerade so innovativ sein, wenn man eben nicht überall mit dabei ist. Kann auch sein. Aber überlegt das euch mal, wenn ihr in Kleingruppen oder Freundschaften, Zweierschaften unterwegs seid, Ehepartner, wie können wir wieder innovativ sein? Wie kann ich Gaben und Talente, die Gott dir gegeben hat, nutzen, zum Menschen in den Himmel zu lieben, wie es Sascha Ernst gesagt hat. Das dritte, Glauben. Das ist nämlich etwas Herausforderndes. Der Alltagsglauben. Wie können wir den bewahren? Wie können wir wirklich im Alltag connected sein mit Gott? Ihr habt da sicher schon 100'000 gute Predigten vom Silas gehört. Hört einfach nochmal rein, die sind ja immer noch online. Redet mit den Leuten darüber. Aber nehmt es nicht auf die leichten Schultern. Wir brauchen Männer und Frauen, die in der Vollgas geben im Alltag. Die Wurzeln haben tief oben in die Bibel und gegründet sind in dem. Ich möchte zum Schluss das Ganze nochmal zusammenfassen. Wir haben den Stephanus angeschaut, was für ein Leiter und wenn er darunter gekommen ist. Und vielleicht denkst du, ich rede da von Innovation und allem Möglichen. Weißt du, also mein Leben ist im Moment elend. Ich bin eigentlich am Nullpunkt. Mir geht es ähnlich wie dem Stephanus. Ich bin im Seich. Ich merke, wie eins nach dem anderen auf mich einprasselt. Und für mich ist nichts von all dem dran, was ich heute erwähnt habe. In einem Bibelvers, ein paar Zeilen vorher, schreibt es über den Stephanus, wie die Steine auf ihn kommen, ihn treffen, und dann ist ganz spannend, Der Stephanus schaut in den Himmel an und sagt, ich sehe den Himmel offen. Er sieht Jesus. Und vielleicht ist das heute dran bei dir, dass du sagst, ich nehme den Fokus weg von meinen Feinden, weg von meinen Problemen und richte mich nochmal neu aus, einen neuen Fokus. Ich schaue in den Himmel auf den Gott, der mich liebt und gern hat. Vielleicht ist das heute dran bei dir. Vielleicht ist heute einer von diesen Schritten für dich dran. Bereitschaft, Innovation und Glauben. Da nochmal vorwärts zu machen. Wir sind noch nicht am Ende, wir haben noch viel vor uns. Und vielleicht hast du ein Problem, das so viele Menschen haben, das ich in meinem eigenen Leben kenne, das Problem von der Mutlosigkeit. Und man manchmal denkt, was bringt das bitte schön? Jetzt bin ich schon so viele Jahre dran, ich bete, ich mache und tue. Vielleicht auch gerade die älteren Leute unter euch denken, ah, jetzt sind eigentlich mal die Jungen dran. Und das stimmt, vielleicht. Aber schön, ihr Alten mögt vielleicht keine Bäume mehr ausreißen, aber ihr könnt im Glauben immer noch Berge versetzen. Wir können so viel lernen von euch. Es ist wichtig, dass ihr am Ball bleibt, weiterhin innovativ sind und vorangehen, uns lernen lernt von euch. Der Jesse Owens, der ist 100 Meter gerannt. Und das ist eigentlich nicht sehr viel. Also ich bin schon manchmal in meinem Leben 100 Meter gerannt und sie haben keine Fotos geschossen, mich auf das Podest an der Goldmedaille angelegt. Aber wenn das Momentum von Gott hinten dran ist, dann geht es in Geschichte sein. Das ist Jesse Owens. Er hat nachher sich schwer getan, sich im Leben zurechtzufinden. Der amerikanische Präsident hat ihm nicht einmal gratuliert für diesen Sieg. Er ist finanziell kaum über die Runde gekommen. Und erst nach dem Weltkrieg, wo man angefangen hat, das Ganze anzuschauen, die Rassenlehre, die Ideologie, die sie hatten, die Ausmaß von dieser Zerstörung, erst da hat man auf die Fotos geschaut und gedacht, was ist das für ein Moment gewesen, wo der Führer auf der Tribüne hockt und mit Gold krönte Jesse Owens. Versteht ihr? Und manchmal sind 100 Meter und 100 Meter, manchmal machst du ihn zum Mittag und du machst ihn einfach, weil es zur Mittagszeit ist. Aber wenn das Momentum von Gott dahinter ist, dann kann es in die Ewigkeit eingehen. Wenn du deinen Kind nochmal eine biblische Geschichte erzählst, bettest und sie ins Bett tust, obwohl du eigentlich nicht mehr magst. Wenn du im Pausenraum einen Alpha-Life-Flyer oder was auch immer ihr für Tools verteilst und wenn 99% in den Kübel gerührt werden, vielleicht kommt einer der nächste zukünftige Billy Graham über. Wir müssen wieder gross denken, Leute. Vielleicht hast du Sonntagsschule vorbereitet, Kids Church, ich weiß nicht, wie ihr das so nennt. Und du denkst, wer lässt mir schon zu? Aber wenn das Momentum von Gott dahinter ist, dann kann es nochmal alles verändern. Versteht ihr? Das war ein offensichtlicher Niedergang gewesen. Der Hauptleiter der ersten Kirche, wie gesteinigt, das verstreut sich. Aber das Momentum vom Allmächtigen hat alles dreht und verändert. Und das kann heute wieder passieren. So möchte ich in die Zukunft schauen. Sascha Ernst hat gesagt, greater things are yet to come. Größere Sachen mögen noch kommen. Glauben wir das, dass Gott noch Größeres und Weiteres tun kann, wenn er bis jetzt schon da hat. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der da ist. Ich bitte dich, dass uns die Botschaft mit Mut erfüllt und wir wirklich Vollgas geben dürfen in unserem Alltag hinein. Ich bitte dich, dass wir uns nochmal neu dürfen für ein Leben mit dir entscheiden, innovativ sein, uns mit unseren Gaben, Talenten, Ressourcen verschwenden in dich und dein Reich hinein, Herr. Amen.